Ja, dann legen wir los. Wir sind ja dabei, uns ein bisschen was über das X2-Dateisystem von Linux anzuschauen. Und ich hatte Ihnen letztes Mal so einen ersten Blick auf die Superblock-Struktur gezeigt. Ich wollte das nicht in allen Details wirklich alle Felder irgendwie erklären, sondern Ihnen einfach nur mal einen Einblick geben, dass Sie halt sehen, Sie können in den Code reingucken und finden dann diese ganzen Strukturen da drin, auch über die wir gesprochen haben. Was ich Ihnen heute jetzt noch zeige, ist zum einen der iNode und dann kommt noch ein bisschen was über besondere Attribute, die man in einem X2-Dateisystem vergeben kann, und danach machen wir mit Speicherverwaltung weiter. Dann kommt das letzte große Thema oder das letzte Thema überhaupt, dann wird es nämlich um Paging gehen. Also jetzt zunächst mal noch im X2-Dateisystem Aufbau von so einem X2-iNode. Ja, diese iNodes sind ja im Prinzip die Strukturinformationen oder die Verwaltungsinformationen für Dateien, wo alles über die Datei drinsteht, außer dem Inhalt natürlich, also die eigentlichen Daten sind ja in den Datenblöcken, und außer dem Dateinamen, ne, weil die Dateinamen eben in den Verzeichnissen organisiert sind, wo sie immer eine Zuordnung Dateiname zur iNode-Nummer haben. Und hier können Sie jetzt zum Beispiel sehen, dass in so einem X2-iNode alle möglichen Sachen gespeichert sind. Sie haben zum Beispiel hier diese drei Flags, A-Time, C-Time, M-Time. Das sind diese drei verschiedenen Dateierstellungs- und Veränderungsdatumseinträge oder Timestamps, über die wir schon mal gesprochen haben. Es gibt auch noch eine Deletion-Time. Also wofür das da ist, ist eine interessante Frage. Offenbar existiert so eine iNode noch einen Moment weiter, nachdem eine Datei gelöscht wurde, und vielleicht steht dann einfach schon drin, wann die Datei, also wann der iNode eigentlich hätte gelöscht sein sollen. Ja, damit, wenn irgendwas reinguckt zu einem Zeitpunkt, wo es noch existiert, man das dann wieder rausfinden kann.
Ja. Ich habe noch gemeint, dass man auch nur so Links erstellen kann und diese löschen kann. Vielleicht hängt das damit zusammen.
Ja, also das sollte eigentlich keine relevante Information sein. Wenn Sie einen Link auf eine Datei löschen und die Datei ist damit nicht komplett verschwunden, weil es noch nicht der letzte Link war, dann ändert sich ja nur der Link-Count. Ja, das wäre praktisch eine Veränderung am iNode, weil Sie da auch die Informationen drin haben, wie viele, das ist hier in Links-Count, steht es drin, na, wie viele Verzeichniseinträge auf die Datei zeigen. Aber es ist in dem Sinne keine Löschung. Also Löschung würde bedeuten, es gibt gar keinen Link mehr auf die Datei, auf diesen iNode, und dann kann der iNode praktisch verschwinden. Dann haben Sie hier iFlags, ein 32-Bit langes Feld, wo verschiedene Sachen über die einzelnen Bitpositionen drin kodiert sind. Das sind so erweiterte Flags, die es nur im X2-Dateisystem und darauf aufbauenden, also X3, X4 und so weiter gibt. Es kann sein, dass andere Dateisysteme sowas auch haben, aber es sind jedenfalls keine Standard-Unix-Attribute für Dateien. Ja, wir haben ja über diese normalen Dateiattribute, also Lese-, Schreib- und Ausführrecht für die drei verschiedenen Besitzerkategorien gesprochen. Und das sind hier so zusätzliche Sachen. Also hier zum Beispiel gibt es dieses Append-Only-Flag, was man für Log-Dateien gerne verwendet. Dann gibt es hier dieses Immutable-File. Ja, da können Sie gar keine Veränderungen dran vornehmen. Das heißt, das sind nochmal zusätzliche Eigenschaften, die Sie speziell für X2-Dateisysteme vergeben können. Und dann kann so eine widersprüchliche Situation auftreten, dass Sie zum Beispiel das reguläre Unix-Schreibrecht auf eine Datei haben, aber gleichzeitig das Immutable-Flag gesetzt ist, und dann sind dennoch keine Veränderungen an der Datei möglich. Ja, obwohl, wenn Sie sich das einfache Inhaltsverzeichnis nur anzeigen lassen, Sie das Gefühl haben, Sie dürften da was dran ändern. Ja, also da sind allerlei Attribute, die dann noch vergeben werden können. Ein paar davon schauen wir uns später auch noch kurz an, beziehungsweise schauen wir uns eventuell in der Übung an. So. Dann gibt es hier noch ein Flag, dieses IDIR-ACL, Das hat was mit besonderen Zugriffsrechten zu tun. Es wird aber, wenn es sich nicht um ein Verzeichnis handelt, sondern um eine Datei, auch noch für einen zweiten Zweck verwendet. Es kann nämlich sein, dass Ihr Dateisystem sehr große Dateien unterstützt, ja, wo die Dateigröße nicht mehr in 32-Bit darstellbar ist. Jetzt ist aber das Feld, was die Größe der Datei angibt, gehen wir nochmal zurück. Das ist hier dieses I-Size, ja, Größe in Bytes. Das ist nur ein 32-Bit-Feld. Also wenn Sie eine Datei haben, die größer ist als 2 hoch 32 Bytes, dann läuft das praktisch über, dann reicht Ihnen das nicht aus. Und dann können Sie im Fall von Dateien eben dieses ACL-Feld mitverwenden und haben dann die Möglichkeit, bis zu 64-Bit große Dateien zu erzeugen. Ja, es ist in Ordnung, dieses Feld zu verwenden, weil das ansonsten ein Attribut ist, was nur bei Verzeichnissen benötigt wird. Und eine Datei braucht es halt normalerweise nicht. Das heißt, im Regelfall ist es auf 0. Ja, und wenn Sie eben größer als 32-Bit die Länge haben, dann benutzen Sie das mit und setzen da auch irgendwas rein. Was auch noch interessant ist, hier gibt es diese I-Blocks. Ja, also das gibt an, wie viele Datenblöcke die Datei belegt. Und dieser Wert ist natürlich nicht unbedingt, hat nicht unbedingt was zu tun mit der Dateigröße. Ja, also zum einen ist die Datei so, dass sie ja eine ungenaue Größe, also nicht ein Vielfaches einer Blockgröße haben kann, ja, sondern irgendwas Krummes, zum Beispiel 20 Blöcke plus ein Byte. Ja, dann kriegen Sie also praktisch 21 Blöcke raus, haben im Blockfeld 21 drinstehen und die Dateigröße ist irgendwas Krummes. Das ist die eine Geschichte. Und zum anderen gibt es so ein Konzept, sogenannte Sparse-Files. Also ein Sparse-File ist eine sehr große Datei, die vorne irgendwas enthält und hinten irgendwas enthält und in der Mitte ist nichts. Ja, Sie haben also praktisch Adressen innerhalb der Datei, die Sie ansprechen können, die ganz vorne oder ganz hinten liegen. Und das, was dazwischen ist, da haben Sie noch nie reingeschrieben. Und das kann das Dateisystem so verwalten, dass es diese ganzen Bereiche dazwischen zunächst mal nicht reserviert. Ja, das muss man als Option angeben, wenn man so eine Datei erzeugt. Also Sie können das nicht, wenn Sie jetzt auf der Konsole irgendwie eine neue Datei erzeugen, können Sie kein solches Sparse-File erzeugen, aber aus einem Programm heraus mit geeigneten Optionen können Sie das schon machen. Und dann hätten Sie praktisch nur die vorderen und die hinteren Blöcke belegt, aber die Dateigröße ist trotzdem diese Gesamtlänge, weil das mehr eine logische Information ist. Ja, also diese Blockanzahl und Dateigröße sind nicht unbedingt miteinander verwandt. So. Okay, das sind eigentlich die interessantesten Sachen aus dem iNode. Die ganze Beschreibung ist noch ein ganzes Stück länger. Und es ist interessant, sich die Originaldatei, ich glaube, ich habe auch den Dateinamen angegeben, wo das drin steht, genau, steht auf der Folie davor. Es ist interessant, einfach mal reinzugucken und zu schauen, was da passiert. Gut, dann haben wir schon erwähnt, es gibt diese Extraflex, die also nicht Standard-Unix-Datei-Attribute sind. Und auf der Konsole können Sie das Kommando change-attribute oder Change Attributes verwenden, um da was dran zu ändern. Ich denke, dass ich das für morgen in der Übung mal vorbereiten werde, dass Sie da ein paar Beispiele sehen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Sie auf den Maschinen mit normalen Rechten Change Attribute verwenden können, aber das sehen wir dann morgen. Bitte? Müsste gehen? Okay. Also ChangeMod funktioniert natürlich, weil Sie Ihre eigenen, für Ihre eigenen Dateien Zugriffsrechte und so weiter setzen können. Aber sowas wie, dass Sie sagen, die Datei soll nur appendable sein oder so, das weiß ich nicht, ob Sie dafür nicht eventuell Root-Rechte brauchen. Gut, dann gibt es neben diesen Zusatzflags, ja, die im Prinzip einfach in Form von Bits realisiert werden, also Ja-Nein-Geschichten, gibt es noch sogenannte erweiterte Attribute. Und das sind Dinge, die mehrere Werte annehmen können. Ja, und deswegen lassen die sich nicht einfach unterbringen irgendwo, insbesondere passen sie in Standard-Einrot nicht rein, weil sie nicht sagen können, na gut, ich reserviere jetzt mal 2-3 Bytes noch zusätzlich dafür, wo die Sachen drin landen sollen. Das funktioniert so nicht. weil sie vorher nicht wissen, wie viele von diesen erweiterten Attributen sie haben wollen. Und deswegen geht man hin und nimmt nochmal einen extra Block, der praktisch dann diese erweiterten Attribute speichert. Na, es kann sein, dass Ihre Datei gar keine hat. Also normale Dateien, die man so erzeugt, die haben diese Attribute nicht. Und dann steht halt im Inode drin, es gibt keine. Und dann gibt es auch so einen Block nicht. Aber sobald Sie anfangen und legen ein erweitertes Attribut an, und das kann eben zum Beispiel bei ACLs passieren, na, wenn Sie Access Control Lists verwenden, was kein Standard-Feature unter Unix-Systemen ist, aber wenn Sie eine Linux-Version haben, wo das aktiviert ist, dann können Sie mit ACLs arbeiten und praktisch ähnlich wie bei Windows irgendwelche zusätzlichen Gruppen nochmal definieren und sehr genau festlegen, wer was machen darf mit einer Datei. Dann entstehen auf einmal sehr lange Listen von zusätzlichen Attributen. Und die schreiben Sie dann eben in so einen Extra-Block rein. Da zeigt der Inode dann drauf. Und das können Sie praktisch direkt rausfinden. Hat eine Datei solche Attribute oder hat sie die nicht? Und der Aufbau ist jetzt so, das zeige ich Ihnen vielleicht erstmal am Bild. Das ist jetzt dieser Block, wo die erweiterten Attribute drin sind. Und weil Sie eben keine vorgegebene Länge haben, weder für die Attributnamen noch für die Werte der Attribute, ist es etwas schwierig, die vernünftig zu verwalten. Ja, deswegen gehen Sie hin und lassen von einer Seite die Attributnamen und von der anderen Seite die Attributwerte aufeinander zuwachsen. Ja, irgendwann treffen die sich dann, dann können Sie keine weiteren mehr verwenden. Und ja, darüber kann man dann praktisch rausfinden, was für erweiterte Attribute so eine Datei hat. Hier sehen Sie den Aufbau von so einem Eintrag und können dann eben hier nochmal im Detail sehen. Ja, hinten stehen praktisch die ganzen Werte, die die Attribute haben, und vorne sind die Namen. Es gibt noch jeweils eine Beschreibung dazu, also was für eine Art Attribut das ist. Und ja, so kommt man dann an die Attribute ran. Wenn Sie diese Attribute benutzen wollen, gibt es verschiedene Tools. Es gibt einmal setFAttribute und getFAttribute, die halt Attribute setzen oder wieder auslesen können. Und außerdem gibt es noch ein Tool, was einfach nur attr heißt, was das Gleiche auch machen kann. Und von der Benutzung her sehen Sie, wie Sie das machen können. Also hier zum Beispiel bei setFAttribute übergeben Sie einmal den Attributnamen und dann hinten den Attributinhalt. Ja, also Sie legen ein neues Attribut foo, user.foo an und schreiben da den Wert Betriebssysteme rein. Und das landet dann eben in diesem extra Block mit den erweiterten Attributen. Und wenn Sie die richtigen Tools verwenden, um so ein Dateilisting anzeigen zu lassen, dann sehen Sie überall einen Hinweis an den Dateien dran, die solche Zusatzattribute haben, und können die dann auch auslesen. Okay, was man sich im Zusammenhang merken sollte, es ist halt ein bisschen verwirrend, weil es dreierlei Arten von Dateiattributen gibt. Also Sie haben einmal diese Standard-Unix-Attribute, die gibt es wirklich auf jedem Unix-System. Selbst Minix, dieses Spiel-Unix, was für Lehrzwecke entwickelt wurde, hat also diese Standard-Attribute, die kriegen Sie überall. Dann gibt es bei X2 eben diese Extra-Flags. Und da ist es so, vom Prinzip haben sowas auch andere Dateisysteme, nur das sind dann andere zusätzlichen Flags, die Sie setzen können. Ja, wenn Sie jetzt ein Reiser-FS-Dateisystem nehmen, dann sind vielleicht einige der X2-Zusatzflags da auch vorhanden, aber nicht alle. Ja, dafür gibt es noch ein paar dazu. Also das kann auch ein Kriterium sein für den Einsatz eines bestimmten Dateisystems. Wenn man sagt, ich brauche ein ganz spezielles Feature, ich will zum Beispiel dieses Append-Only-Flag haben, weil es mir wichtig ist, dass ich Log-Dateien habe, wo zwar jeder was reinschreiben kann, aber wo keiner was rauslöschen kann, selbst wenn er Root-Rechte hat, dann würden Sie sagen, gut, dann muss ich ein System aufsetzen mit einem Dateisystem, was eben ein solches Flag hat, also zum Beispiel X2, X3. Sie müssen dann zusätzlich noch dafür sorgen, dass man diese Flags nicht wieder wegnehmen kann, aber da gibt es auch Lösungen für. Und Sie können aber dann eben kein einfacheres Standard-Dateisystem nehmen, was das nicht hat. Ja, also das kann ein Grund sein, was Bestimmtes zu nehmen. Ja, und als dritte Kategorie gibt es eben diese erweiterten Attribute, um beispielsweise ACLs zu speichern. Ja, das war der Exkurs zum Linux-Dateisystem X2. Haben Sie da noch Fragen zu? Gut. Dann springen wir jetzt zum nächsten Thema. Okay, also wir sind wieder oder immer noch in der nicht zusammenhängenden Speicherzuordnung. Hatten ja, nachdem wir uns einfachere Geschichten angeguckt haben, damit angefangen, uns die wirklich verwendeten Methoden anzusehen. Ja, also das, was wir jetzt bei Dateisystemen gesehen haben, diese Konzepte der Mehrfachindirektion und so weiter, das sind eben Sachen, die wirklich gemacht werden. Und genauso kommen wir jetzt auch bei der Speicherverwaltung zu dem, was wirklich passiert. Und zwar wird es eben Paging sein. Und da komme ich dann gleich zu. Ich glaube, die Geschichten mit der Overlay-Programmierung hatte ich Ihnen schon mal kurz erzählt. Das hatten wir schon, ne? Genau. Also wir haben ja immer dieses Problem der Speicherknappheit und damals hat man das halt schon gelöst, indem man so Overlays einführt. Wenn wir das schon hatten, dann gehe ich nochmal direkt zu dieser Folie, ja, wo Sie praktisch einzelne Prozeduren dann in einen reservierten Bereich jeweils nachgeladen haben. Und wenn Sie die andere Prozedur brauchten, dann haben Sie die rausgeschmissen und die andere nachgeladen. Und das war eben so ein erster Ansatz, um dem Speicherproblem zu begegnen. Eine modernere Variante davon wäre sowas wie Swapping, wenn Sie mehrere Prozesse haben, dass Sie, wenn der Platz nicht reicht, einen Prozess vollständig aus dem Hauptspeicher rausnehmen und auf Platte zwischenspeichern. Ja, also wenn man Swapping meint, meint man eigentlich immer nur dieses komplett Auslagern von einem ganzen Prozess. Ja, das, was die ganzen modernen Betriebssysteme machen, das ist eben nicht Swapping, sondern Paging, wo wir gleich zu kommen. Und eigentlich sollten deswegen auch Swap-Partitionen oder sowas oder Swap-Dateien sollten deswegen besser Paging-Partitionen oder Paging-Dateien heißen. Aber es hat sich irgendwie traditionell einfach nicht durchgesetzt, diese Namensänderung. Ja, also man sagt immer Swap-Bereich, aber es ist nicht Swap, weil moderne Betriebssysteme nicht swappen. Gut, wir können das Ganze eben jetzt lösen mit einem modernen Verfahren, also diese Speicherproblematik, vor allem auch die, dass wir vielleicht Prozesse haben, die sogar mehr Speicher brauchen, als es überhaupt Hauptspeicher gibt. Ja, das ist ja noch ein zweites Problem. Die eine Geschichte ist, dass wir mehrere Prozesse gleichzeitig im Speicher haben wollen und der Gesamtspeicherbedarf all dieser Prozesse nicht ausreicht. Und das andere ist, dass Sie vielleicht 1 GB RAM haben und irgendwie Videobearbeitung machen wollen und aus irgendeinem Grund 2 GB im Hauptspeicher halten wollen. Ja, und das geht dann halt nicht. Da hilft Ihnen auch nicht, alle anderen Prozesse rauszuwerfen. Sie können den Bedarf von einem einzelnen Prozess, wenn er sehr groß ist, dann einfach nicht erfüllen mit den einfachen Methoden. Und dann ist natürlich die Idee, dass man sagt, okay, es wäre ja schön, wenn ich dann wenigstens Teile des Prozesses auslagern könnte. Ja, und da kommen wir auf die richtige Schiene. Um das aber vernünftig umzusetzen, führt man etwas ein, das virtueller Speicher genannt wird. Wir haben ja schon viele von diesen Virtualisierungs- oder Abstraktionskonzepten gehabt. Ja, die Idee also, die Prozesssicht auf eine vorhandene Ressource umzubiegen. Ja, während in dem, was wir bisher gemacht haben, der Prozess wirklich den Hauptspeicher gesehen hat und mit dem Hauptspeicher gearbeitet hat. Er hat die Information gekriegt, du hast den und den Speicherbereich im RAM und den kannst du nutzen und dann hat er auch direkt darauf zugegriffen, auf die echten physikalischen Speicheradressen. Führen wir jetzt einen neuen Layer, eine Zwischenschicht und das Betriebssystem virtualisiert jetzt den Speicher. Und das sieht dann so aus, dass das Betriebssystem dem Prozess zum Beispiel sagt, du hast 1 GB RAM. Und Und der Prozess nutzt dieses eine Gigabyte RAM. Und ob tatsächlich so viel Speicher zur Verfügung steht im physikalischen RAM, ja, oder ob da vielleicht durch andere Prozesse gerade belegt ist oder sowas, das kriegt der Prozess überhaupt nicht mehr mit. Für den Prozess ist es so, der hat ein Gigabyte RAM und der arbeitet damit. Und das heißt, wir müssen irgendeine Form von Adressumsetzung haben, na, weil diese jetzt virtualisierten Speicheradressen eben nicht wirklich physikalisch vorhandenem Speicher entsprechen. Da muss irgendeine Art Übersetzung stattfinden. Was man dann macht, zunächst mal haben wir diese Idee, dass wir den ganzen Adressraum eines Prozesses, ja, also das ist jetzt praktisch dieser virtuelle Teil, das, was das Betriebssystem dem Prozess sagt, du hast so und so viel Speicher, dass wir das in Seiten aufteilen. Also wenn eine Seite beispielsweise ein Kilobyte groß ist und der Prozess hat ein Megabyte RAM, dann hat er eben 1024 Seiten virtuellen Speicher. Das ist zunächst mal nur ein Konzept. Ja, das ist, entspricht nichts, das ist nicht da, aber der Prozess kriegt die Information, das ist die Anzahl Seiten, die du hast und damit kann er arbeiten. Und diese Seiten sind auch linear durchadressiert. Ja, die fangen an mit einer Seitennummer 0 und wenn er jetzt 1024 Seiten hat, hören sie halt mit Seitennummer 1023 auf. Und daraus ergibt sich etwas, was man linearen virtuellen Adressraum nennt. Weil nämlich aus Prozesssicht dieser Adressraum eben zusammenhängt. Da sind keine Lücken drin. Der Prozess selber muss nicht darüber nachdenken, habe ich vielleicht mehrere nicht zusammenhängende Bereiche? Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, diese Problematik, wenn man dann Sprünge zu einer anderen Adresse hat oder wenn man in einer Schleife auf Datenfelder zugreift und da einfach immer hochzählt. Ja, das funktioniert ja alles nicht richtig gut, wenn der Adressraum praktisch unterbrochen ist. Und deswegen ist das eine tolle Arbeitserleichterung für den Prozess. Aus seiner Sicht hat er einen zusammenhängenden Speicherbereich und nutzt den im Prinzip so, wie es früher ein Programm gemacht hat, was die Maschine exklusiv für sich hatte. Ja, das ist ja ein Service, den das Betriebssystem praktisch bei allen möglichen Dingen macht. Es schafft für den Prozess eine Umgebung, wo der Prozess das Gefühl hat, alles gehört mir. Alles, was ich brauche, ist meins, ist komplett für mich da und muss ich nicht mit irgendjemand teilen. Okay, also wir haben einmal diese Seiten und jetzt ist ja auch der tatsächliche Hauptspeicher da. Das Betriebssystem muss ja irgendwie vermitteln zwischen diesem virtuellen Speicherkonzept und dem tatsächlich eingebauten Speicher. Und der Hauptspeicher wird auch eingeteilt in kleine Blöcke gleicher Größe und die nennen wir Seitenrahmen. Ja, wir haben also Seiten und Seitenrahmen, die haben dieselbe Größe jeweils, zum Beispiel ein Kilobyte. Und es wird dann irgendeine Form von Zuordnung geben. Ja, wenn Sie also einen kleinen Prozess haben, der nur 4-5 Seiten irgendwie hat, dann wird es im Hauptspeicher auch irgendwo diese 4-5 Seiten Rahmen geben und irgendwo gibt es dann eine Tabelle, wo drin steht, welche Seite praktisch in welchem Seitenrahmen liegt. Ja, dieses Rahmenkonzept können Sie sich so vorstellen, dass Sie eben die Seite nehmen und in den Rahmen reinstecken für eine gewisse Zeit. Ja, vielleicht wird diese Zuordnung zwischendurch verändert oder es werden auch Seiten komplett aus den Rahmen rausgeworfen und sind dann gar nicht im Speicher, wenn eben zum Beispiel der Platz nicht ausreicht. So, wenn Sie jetzt aus dem Programm heraus irgendwie auf Speicher zugreifen, entweder weil Sie den nächsten Befehl laden müssen, um ihn auszuführen, oder weil Sie irgendwelche Daten aus Ihrem Datenbereich rausholen, aus dem Speicher lesen wollen, dann hilft es ja alles nichts. Sie müssen an den tatsächlichen Speicher ran. Also es muss irgendwie ein Zugriff auf den physikalischen Speicher möglich sein. Das ist aber nicht mehr die Aufgabe des Prozesses, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Der Prozess liest einfach oder springt zu irgendwelchen Adressen in seinem virtuellen Speicher. Es ist angenehmerweise auch nicht die Aufgabe des Betriebssystems, das umzusetzen. Ja, man könnte sich ein Konzept vorstellen, wo Prozesse, wenn Sie zum Beispiel was lesen wollen aus dem Datenbereich, diese Adresse, die Sie auslesen wollen, in irgendein Register reinschreiben und dann eine Betriebssystemfunktion aufrufen, die sagt, gib mir den Wert. Ja, und dann würde das Betriebssystem hingehen und sagen, okay, das ist die Adresse, die rechne ich jetzt mal um anhand irgendwelcher Tabellen in eine physikalische Adresse und dann hole ich den Wert und gebe das dem Prozess zurück. Das könnte man machen, das wäre aber sehr aufwendig und vor allem würde es nur für Datenzugriffe was bringen, also für Lese- und Schreibzugriffe in den Datenbereich hinein, aber bei einem Sprung würde das nicht funktionieren, ja? Oder einfach schon das Holen der nächsten Instruktion. Also wenn Sie gerade einen Befehl ausgeführt haben und wollen den nächsten ausführen, ist ja ein Speicherzugriff nötig, weil Sie den Befehl auslesen müssen. Und deswegen macht das eben nicht das Betriebssystem, sondern es muss die Hardware machen. Ja, Sie haben also im Prozessor eine Komponente drin, die MMU, Memory Management Unit, also Speicherverwaltungseinheit. Und die muss vom Betriebssystem nur mit richtigen Informationen gefüttert werden. Ich habe schon gesagt, es wird irgendwo so eine Tabelle geben, ja, die praktisch die Seiten, den Seitenrahmen zuordnet. Die Tabelle liegt auch irgendwo im Speicher. Die gehört zwar dem Prozess, aber ist nicht Teil seines normalen Speicherbereichs, sondern gehört zu diesen Verwaltungsinformationen, die das Betriebssystem für jeden Prozess mitschleppt. Ja, Sie haben ja irgendwo im Speicher, in dem Teil, den das Betriebssystem benutzt, haben Sie ja eh diese Informationen, diese Prozesskontrollblöcke. Ja, da steht zum Beispiel auch drin, welche Dateien ein Prozess geöffnet hat, dieses ganze Zeug, wem gehört der Prozess. Und unter anderem ist da auch diese Zuordnungstabelle von Seiten auf Seitenrahmen drin. Und wenn praktisch das richtig gefüttert wird, die CPU, dann kann sie diese Adresseumsetzung ganz alleine machen. Ja, Sie laden dazu in ein spezielles Register nur die Adresse der Tabelle. Und die CPU kann dann, wenn jetzt ein Sprungbefehl stattfindet oder wenn die nächste Befehl gelesen werden soll oder Sie Daten haben wollen, dann wird die automatisch in der CPU das Ganze umrechnen. Ja, was sind die Vorteile von der Geschichte? Das ist natürlich, es vereinfacht die Programmierung deutlich. Ja, weil Sie sich keine Gedanken mehr über irgendwie Speichernutzung im Programm machen müssen. Sie stellen einfach Anforderungen, wie viel Speicher Sie haben wollen oder können dynamisch auch sagen, ich brauche noch mehr Speicher und sehen immer einen zusammenhängenden Block. Andererseits aus Sicht der Speicherverwaltung selber, Sie haben diese Fragmentierungsprobleme nicht. Also keine externe Fragmentierung jedenfalls, weil es ja prinzipiell keine zusammenhängenden Strukturen sind. Ja? Im physikalischen Speicher sind die Sachen wild durcheinander gewürfelt. Vielleicht haben Sie häufig auch da zufällig zusammenhängende Teilbereiche, weil es sich gerade günstig ergeben hat, aber im Endeffekt spielt es keine Rolle. Denn die in die richtige Reihenfolge bringen Sie es über diese Zuordnungstabelle. Ja, für den Programmierer ist es eben sehr leicht. Gut, wie sieht das Ganze dann aus? Mal ein ganz einfaches Beispiel mit 4 Seiten. Ja, das soll jetzt der virtuelle Adressraum eines Prozesses sein, der also 4 Speicherseiten hat. Und aus seiner Sicht sind die eben zusammenhängend. Ja, wenn eine Seite ein Kilobyte ist, dann hat er eben 4 Kilobyte und kann praktisch die virtuellen Adressen 0 bis 4095 ansprechen. Und benutzen, kann da hin und her springen, kann Daten rauslesen. Und was jetzt passiert, ist, dass Sie also eine Seitentabelle haben. Die ist in dem Fall sehr übersichtlich. Am rechten Rand sehen Sie den tatsächlichen Hauptspeicher, das RAM. Und sehen auch, in diesem Fall ist das jetzt größer als das, was der Prozess an Speicherbedarf überhaupt hat. Und Sie sehen, wie hier die Rahmen, die einzelnen Rahmen auch dieselbe Größe haben wie die Seiten. Und die einzelnen Rahmen nehmen jetzt die Seiten auf. Ja, und die Zuordnung kriegen Sie über diese Seitentabelle, wo Sie dann eben gucken, wenn Sie eine Adresse hier aus Seite 2 haben wollen, dann schauen Sie in der Tabelle nach. Seite 2 steckt im Rahmen Nummer 3 und dann gehen Sie dahin und finden tatsächlich Ihre Seite da drin. Also das ist erstmal das Grundprinzip von dieser Virtualisierung. Und was dann später noch dazu kommt, ist, wenn jetzt hier der linke Bereich größer ist als der rechte, also wenn Sie mehr Seiten benötigen, als es überhaupt Seitenrahmen gibt, dann kann in der Tabelle auch stehen, ein Wert für nicht im RAM. Ja, ist also ist einfach nicht da. Und wenn Sie dann versuchen, auf so eine Seite zuzugreifen, dann gibt es erstmal ein Problem, aber das wird dann gelöst. Die Seite ist natürlich irgendwo, die ist auf Festplatte ausgelagert. Und das ist eben das, was wir Paging nennen. Die wird rausgepaged auf die Platte und was man eben nicht mit Swappen verwechseln sollte. Ja, eben wegen dieser virtuellen Geschichte nennen wir das Ganze virtuelle Adressen. Manchmal liest man auch was von logischen Adressen. Das bezeichnet aber dasselbe. Und dann kann man auch sagen, es gibt eben diesen virtuellen Adressraum. Ja, und das ist praktisch dieser zusammenhängende Block, den das Programm nutzen kann, was aus diesen virtuellen Adressen besteht. Wie funktioniert jetzt die Adressübersetzung? Sie haben ja Adressen, die eine bestimmte Länge haben. Also hier im Beispiel mal eine 32-bittige Adresse. Und diese Adressen teilen Sie jetzt auf in zwei Teile. Es gibt immer eine Seitennummer und dann innerhalb der Seite ein Offset. Ja, wenn Sie sich überlegen, dass Sie zum Beispiel ein nehmen wir das Beispiel, wie es hier ist, also dass Sie Seitengröße 4 Kilobyte haben. 4 Kilobyte sind 2 hoch 12 Bytes, das heißt in eine Seite passen also 2 hoch 12 verschiedene Werte rein. Ja? Also 2 hoch 12 Bytes stehen in einer Seite drin. Und das bedeutet, wenn Sie jetzt nur eine einzige Seite hätten und darin alle verschiedenen Adressen ansprechen wollen, dann brauchen Sie halt 12 Bit dafür. Ja, das ist das, was praktisch hier der Offset ist. Der Offset gibt Ihnen die Möglichkeit, innerhalb einer Seite jede einzelne Adresse explizit anzusprechen. Und wenn Sie mehrere Seiten haben, dann kommt eben noch die Seitennummer dazu und die wächst praktisch linear. Also in der ersten Seite ist die Seitennummer 0 und der Offset läuft dann von 0 bis hier im Beispiel 4095. Ja, also füllt alle Möglichkeiten aus, diese 12-Bit verschieden zu setzen. Und wenn Sie dann die nächste Adresse haben wollen, wo Sie eine Seite weitergehen, dann springt die Seitennummer hoch auf 1 und dann haben Sie wieder Ihre 4096 verschiedenen Adressen da drin. Und es ist wichtig, diese Trennung zu machen, weil Sie zum Umrechnen der Adresse in eine physikalische Adresse brauchen Sie praktisch zunächst nur die Seitennummer. Ja, den Offset können Sie erstmal ignorieren. Ich male Ihnen das kurz mal noch als Bild auf. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie hier eine Seite haben und direkt darunter die nächste Seite. Ja, und dann haben Sie, ich schreibe mal drüber Seiten. Ja, und dann haben Sie hier Ihre Rahmen. Und da gibt es vielleicht einen, der ist hier. Und dann weiter unten gibt es noch einen. So, hier haben wir noch einen dazwischen. Ja. Und wenn Sie jetzt prinzipiell die Zuordnung haben, dass zum Beispiel diese Seite hier auf diesen Rahmen abgebildet wird und diese Seite hier auf den, dann sehen Sie, dass Sie immer diese ganzen seitengroßen Blöcke praktisch einander zuordnen. Und wenn Sie jetzt eine einzelne Adresse da drin haben wollen, zum Beispiel hier etwas, das genau in der Mitte ist von so einer Seite, ja, dann müssen Sie praktisch in dem Seitenrahmen, da steckt die Seite ja drin, auch dieselbe Position ansprechen. Und das heißt, das ist eben das, was Sie über den Offset angeben, die Position innerhalb einer Seite, und die ist dann im Seitenrahmen genau dieselbe. Und wenn Sie jetzt diese Aufteilung in Seitennummer und Rahmen haben, in Seitennummer und Offset, ja, dann haben Sie hier meinetwegen 1010 drin stehen. Das wäre jetzt der Offset für irgendein Beispiel und die Seitennummer ist vielleicht 1. Und die Zuordnung, die jetzt passiert, ist, dass nur die Seitennummer in eine Frame-Nummer, in eine Rahmennummer übersetzt wird. Ja. Und das kann dann zum Beispiel, meinetwegen wird das auf Rahmen 1100 abgebildet, wenn es den gibt. Und am Offset ändert sich nichts. 1010. Ja, also übersetzt wird nur die Seitennummer anhand der Zuordnung. Und den Offset schleppen Sie einfach mit und verwenden ihn weiter.
Ja? Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wozu die Rahmen da sind. Für mich sieht das einfach nur doppelt gemoppelt aus.
Die Rahmen leben im physikalischen Speicher. Sie haben eine bestimmte Menge RAM, haben vielleicht 1 GB RAM.
Die Seiten sind virtuell.
Genau.
Die Seiten werden in.
Die Seiten stecken Sie in den Seitenrahmen rein. Es geht darum, die virtuellen Seiten auf den tatsächlichen Hauptspeicher abzubilden. Okay, also Sie haben praktisch diese Seitentabelle, die wir vorhin für diesen Mini-Fall mit 4 Seiten gesehen haben. Und das ist eine Eigenschaft des Prozesses. Ja? Wenn Sie, das sind hier zum Beispiel die 2 Seiten aus einem Prozess. Wenn Sie jetzt noch einen anderen Prozess haben, den könnte ich jetzt rechts daneben malen, dann würde der vielleicht zeitgleich diesen Seitenrahmen hier verwenden. Ja? Und zwar für seine erste Seite. Das heißt, jeder Prozess vergibt immer Seitennummern, die bei 0 anfangen und zählt durch bis zum Ende des virtuellen Speichers, den er halt gerade verwendet. Und damit haben Sie natürlich diese Seitennummern, die haben Sie mehrfach. Also Seite 0 gibt es in jedem Prozess, Seite 1 wahrscheinlich auch, also die ganzen ersten Seiten, es gibt irgendeine Minimalgröße bestimmt für einen Prozess, die werden also immer auftauchen. Und was sich ändert, ist aber von Prozess zu Prozess die Zuordnung. Und deswegen legen Sie für jeden Prozess eine separate Tabelle an, wo diese Zuordnung drin steht.
Ja. Das heißt aber, die Struktur der Seitentabelle ist von der Hardware vorgegeben. Weil die müssen Sie ja dann auskennen.
Ja, Sie können nicht beliebige, also die meisten Prozessoren unterstützen verschiedene Seitengrößen oder Seitenrahmengrößen, ist ja dasselbe. Und Sie können praktisch, wenn Sie das System starten, am Anfang sind Sie in einem Modus, wo Sie noch keine Virtualisierung haben. Wenn das Betriebssystem ganz am Anfang bootet, dann greift es absolut auf alles zu. Und zu irgendeinem Zeitpunkt initialisiert es praktisch dieses Paging-System in der CPU. Und spätestens dann muss es sich festlegen und sagen, wie groß die Seiten sind.
Aber also der Aufbau der Tabelle ist erstmal gleich.
Der ist gleich,
der
ja.
Der ist von der CPU vorgegeben.
Genau. Ja. Aber der Aufbau ist auch zwingend im Prinzip aus der Größe. Ja. Sie haben in so einer Tabelle, wenn man sich die Tabelle normal vorstellt, dann würde man ja irgendwie sagen, okay, ich habe hier Seite und Rahmen. Ja, und dann sage ich vielleicht, Seite 0 wird auf Rahmen 12 abgebildet und Seite 1 wird auf Rahmen 8 abgebildet und so weiter. Das heißt nicht, dass Sie wirklich die Tabelle in der Form speichern, dass Sie diese 0 und die 1 und die 2 irgendwo speichern, sondern was passiert ist, ähnlich wie wir das bei Indirektionsblöcken hatten, wo Sie immer die Blocknummern irgendwo drinstehen hatten, da hatten Sie auch nicht die logische Blocknummer davor stehen, sondern die Tabelle weiß praktisch von ihrem Aufbau her, der am Anfang steht die Nummer, steht die Adresse des ersten Blocks. Ja, dann folgt die Adresse des zweiten Blocks und so weiter. Das heißt, was Sie tatsächlich nur speichern, ist 12, 8 und so weiter. Und die Angabe einer Rahmennummer, die hat eine bestimmte Länge, die sich aus dem maximal adressierbaren Hauptspeicher ergibt. Ja, jede CPU hat ja irgendein Limit, wie viel Hauptspeicher sie verwalten kann. Ja, 32-Bit-CPU, es gibt können halt nur 2 auf 32 verschiedene physikalische Adressen angesteuert werden, weil es nicht genug Leitungen zum Speicher ansonsten gibt. Und das heißt, Sie haben eine bestimmte Größe ja, für diese Rahmennummern und die reservieren Sie halt für jeden Eintrag in der Tabelle. Ja, also meinetwegen vielleicht sind es 10, 20 Bit irgendwas in der Form. Und dann schreiben Sie die einfach hintereinander weg. Und wenn Sie jetzt Seite Nummer 8 oder Seite Nummer 7 haben wollen, dann lesen Sie einfach den 7. oder 8. Eintrag in dieser Tabelle. Und was anderes muss da nicht drinstehen. Ja, Sie müssen noch irgendwie einen Wert haben für ist nicht vorhanden, ist nicht im Speicher, das wird wahrscheinlich sowas wie minus 1 sein, ja, dass Sie es direkt erkennen können. Und mehr brauchen Sie nicht. Also da es keine zusätzlichen Informationen gibt, die sich da sinnvollerweise speichern könnten und andererseits klar ist, dass sie diese Rahmennummern kodieren müssen da drin, ergibt sich zwingend aus der generellen CPU-Architektur auch, wie so eine Seitentabelle aussieht. Das Einzige, was sich prinzipiell nicht zwingend ergibt, ist, dass sie das überhaupt so machen, für jeden Prozess eine eigene Tabelle zu haben. Ja, sie könnten auch eine Konstruktion machen, wo sie eine Supertabelle haben, wo alles drin steht für alle Prozesse. Da müssten sie natürlich jeweils die Prozess-ID vermerken. Dann hätten sie so Tuppel Prozess-ID plus Seitennummer wird abgebildet auf Seitenrahmen. Aber das wäre nicht sehr effizient, weil ihnen dann nämlich genau dieser Effekt verloren geht, dass sie einfach an die richtige Stelle in der Seitentabelle springen. Also was sie tatsächlich machen ist, sie machen es eben so, wie ich es gesagt habe, dass sie für jeden Prozess diese Geschichte separat verwalten. Das heißt, an verschiedenen Stellen im Speicher liegen irgendwo diese Seitentabellen. Und wenn Sie jetzt einen Prozesswechsel machen, ja, wenn der Scheduler einen Prozess unterbricht, um den nächsten dran zu nehmen, dann verbiegt er nur den Zeiger auf die Seitentabelle. Also tatsächlich erlädt das CPU-Register neu, wo die Adresse der Seitentabelle drin steht. Das ist dann natürlich eine absolute Adresse, eine Hauptspeicheradresse. Ja, also für jede Prozessseite finden Sie in der Tabelle, wenn es gut läuft, die Seitenrahmennummer, ja, und damit die echte Position im Hauptspeicher. Oder aber Sie finden den Hinweis, haben wir nicht, was dann bedeutet, Sie müssen irgendwie auf der Platte danach suchen. Und das habe ich alles schon erzählt. Also haben halt ein Register, wo die Anfangsadresse der Seitentabelle drin steht. Und aufgrund dieses Aufbaus können Sie die Seitennummer eben als Index in die Tabelle verwenden und müssen da keine Lookup-Operation oder sowas machen. Schematisch sieht jetzt die Übersetzung so aus. Ja, wir haben hier wieder diesen Aufbau mit Seitennummer, also Page Number und Offset. Und der Offset, wie gesagt, der ändert sich nicht, der bleibt immer erhalten, das ist die Geschichte da. Aber was sich ändern muss, das ist eben die Seitennummer, die muss zu einer Seitenrahmennummer werden. Und das sieht so aus, die CPU hat also irgendwie eine virtuelle Adresse, auf die sie zugreifen will, na, weil sie Daten lesen oder einen Sprung oder einfach den nächsten Befehl ausführen wollen. Und es gibt jetzt hier die Seitentabelle, deren Startposition in einem CPU-Register drin steht. Und damit ist die Memory Management Unit in der Lage, zunächst mal die Seitennummer hier auszulesen, also aus der virtuellen Adresse zu extrahieren und kann dann über die Seitennummer direkt an die richtige Stelle in der Seitentabelle schauen. Sie haben also an der Stelle einen Speicherzugriff. Sie wollen eigentlich in Ihrem Prozess irgendwas auslesen und das Erste, was passiert ist, damit Sie überhaupt rausfinden, wo Sie gucken müssen, haben Sie schon mal einen zusätzlichen Speicherzugriff. Ja, weil das lebt im Hauptspeicher. Die Seitentabelle ist nicht im Prozessor irgendwie gespeichert, sondern die ist im Hauptspeicher. Der Prozessor kennt nur den Startpunkt der Seitentabelle. Er hat vielleicht einen Cache und hat deswegen die Seitentabelle auch im Cache, weil er sie ständig braucht, aber das ist eine andere Frage. Okay, und wenn Sie das als Index genommen haben, dann kriegen Sie praktisch die Rahmennummer raus und daraus baut jetzt die Memory Management Unit von alleine diese physikalische Adresse zusammen und greift auf den Speicher zu. Ja, wenn das der Seitenrahmen im Speicher ist, dann sehen Sie eben, dass der Offset dann einfach hier verwendet wird, um an die richtige Stelle zu springen. Und das Ganze passiert eben in der CPU. Das Programm oder der Prozess kriegt nichts davon mit, dass das passiert. Und das ist im Prinzip die Eleganz des Systems. Jetzt ist es so, genau, das habe ich gerade erzählt, also immer ein zusätzlicher Hauptspeicherzugriff. Da werden wir später noch sehen, dass man das cachen kann. Ja, also es gibt Teile, die auch wieder schon in der Memory Management Unit leben und die praktisch speziell die Seitentabelle cachen. Und das ist auch wichtig, das zu machen, weil sie sonst generell immer doppelt so viele Speicherzugriffe brauchen. Vom Prinzip sehen Sie da ein ähnliches Problem, wie wir das bei der Indirektion hatten im Dateisystem. Na, Indirektion hat es uns zwar möglich gemacht, dass wir nicht riesige Blocklisten irgendwie verwalten müssen, sondern erst bei Bedarf in die tieferen Indirektionslevels einsteigen und dann eben sehr viele Blöcke ansprechen können, wenn wir große Dateien haben. Aber es hat natürlich als Konsequenz, dass wenn Sie so einen hinteren Block haben wollen, Sie sich durch diese Indirektionslayer durchfressen müssen und 4-5 Blöcke lesen müssen, obwohl Sie eigentlich nur einen lesen wollen. Und genau dasselbe passiert eben hier auch beim Hauptspeicher, aber hier ist es viel schlimmer, weil es bei jedem Zugriff passiert. Ja, es gibt hier nicht so ein gestuftes Modell, wo Sie sagen, die vorderen Speicheradressen kriege ich schnell und die hinteren Speicheradressen brauche ich was länger, weil ich da mehrere Zugriffe habe, sondern Sie haben immer in dem Fall eine Verdopplung der Zugriffe. Ja, wir werden nachher noch sehen, dass man auch noch diese Seitennummern auch noch stückeln kann, also in mehrere Teilkomponenten unterteilt, wo sich dann auch wieder so ein Baum auffächert und dann haben Sie nicht nur 2, sondern sogar 3 oder 4 Zugriffe, ähnlich wie bei 3- oder 4-stufiger Indirektion. Und da muss man was gegen tun, dass man in der Regel schneller zugreifen kann und dafür werden wir einen speziellen Cache sehen. Und der andere Punkt ist eben, was passiert, wenn die Seite gar nicht im Speicher ist, wenn Sie also in der Seitentabelle den Eintrag habe ich nicht finden, dann können Sie nicht sofort den Speicher auslesen. Ja, der Speicher ist nicht da, diese Seite ist nämlich auf der Festplatte und dann wird eine Exception ausgelöst, das nennt sich Page Fault, also ein Seitenfehler und dann wird der Prozess erstmal unterbrochen und die Speicherverwaltung im Betriebssystem wird aktiviert, die holt dann nämlich Ihnen die Seite von der Platte. Also die muss dann gucken, dass irgendwo ein Seitenrahmen ist, der frei ist oder muss einen freischaufeln, liest die Daten von der Platte, schreibt sie da rein und erst dann kann der Prozess wieder fortgesetzt werden. Ja, weil solange die Seite im Speicher nicht ist, hat er keine Chance, kann er nichts machen. Gut, dann machen wir an der Stelle Pause bis 11 nach. Okay, dann machen wir weiter. Ein paar allgemeine Konsequenzen, die sich aus der Verwendung von virtuellem Speicher ergeben. Die eine Geschichte ist, Sie können viel mehr Prozesse im Speicher halten, ja, weil Sie die eben immer nur teilweise im Speicher halten müssen. Wir werden nachher noch etwas sehen, das sich Lokalitätsprinzip nennt. Das haben wir schon mal im Zusammenhang mit Festplattenzugriffen gesehen. Diese Idee, dass Sie, wenn Sie in einem bestimmten Bereich auf Daten zugreifen, dass es wahrscheinlich ist, dass Sie in diesem Bereich sich noch eine Weile aufhalten werden, also noch mehrere Zugriffe an derselben Stelle machen. Deswegen war es zum Beispiel auch bei Dateisystemen günstig, die Dinge zusammenhängend zu haben, weil Sie dann diese Seek-Zeiten, wo der Schreiblesekopf hin und her geschoben wird, weil sie die nicht haben. Und ein ähnliches Phänomen werden wir im Hauptspeicher dann auch beobachten. Und die Idee ist dann eben, dass Sie, wenn Sie jetzt ganz viele Prozesse haben, deren Gesamtspeicherbedarf vielleicht das 10- oder 20-fache des tatsächlich vorhandenen Hauptspeichers ist, alles zusammengenommen, dann kann es sein, dass die trotzdem alle gleichzeitig die wesentlichen Teile, die sie brauchen, im Hauptspeicher haben und alle laufen können, ohne großartig von der Platte Dinge nachladen zu müssen. Irgendwann schon, ja, aber nicht ständig. Und wenn Sie nicht diese Virtualisierung haben, dann bleibt Ihnen eigentlich nicht viel als so zusammenhängende Speicherblöcke irgendwie zu verwenden. Dann funktioniert es natürlich nicht. Ja, dann müssen Sie ständig Prozesse komplett rausswappen aus dem RAM, also komplett entfernen. Und immer, wenn Sie den Prozess wieder aktivieren wollen, also ausführen wollen, müssen Sie wieder alles nachladen. Also haben Sie enorme Zeiten, um immer komplette Prozesse hin und her zu schieben zwischen Platte und Hauptspeicher. Und das haben Sie eben bei Virtualisierung nicht. Da ist vielleicht von jedem Prozess dann nur 10% seines virtuellen Speichers auch wirklich im Hauptspeicher vorhanden, aber die Dinger laufen gut damit. Und der andere Punkt ist eben, Sie können deutlich mehr Speicher benutzen, als es überhaupt gibt. Sie können eben zum Beispiel ein komplettes ISO-Image, theoretisch von einer DVD, irgendwie 4,6 Gigabyte, können Sie im virtuellen Speicher verwenden. Ja, also 4 Gig ist jetzt gerade eine Grenze. Die meisten, also 32-Bit-Systeme können halt nur bis zu 4 Gigabyte überhaupt vernünftig adressieren. Aber wenn Sie ein 64-Bit-System hätten oder haben, dann können Sie theoretisch sagen, ich lade das ganze Image in den Speicher, na, obwohl Sie vielleicht nur einen Gigabyte Speicher haben. Das ist dann eben nicht komplett im Speicher, aber solange Sie auf einem bestimmten Teil arbeiten davon, ist dieser Teil im Speicher und Sie können ihn nutzen. Da Sie jetzt immer nur Teile vom Prozess tatsächlich im Hauptspeicher haben, wird es Ihnen eben oft passieren, dass Sie auf eine Adresse zugreifen, die doch noch nicht da ist. Und was passiert dann? Wir haben schon gesagt, es kommt dann zu einem Page-Fault, weil in der Seitentabelle drin steht, die Seite ist nicht da. Und im Fall von so einem Page-Fault, das ist praktisch so ähnlich wie eine Interrupt-Behandlung, wird zunächst mal der Prozess auf blockiert gesetzt. Also genauso, als ob er eine I/O-Anfrage angestoßen hat. Denn im Grunde hat er das ja. Ja, er weiß es zwar nicht, weil er ja einfach nur auf seinen virtuellen Speicher zugreift, aber was er tatsächlich tut, ist ja zu verlangen, dass ein Plattenzugriff stattfindet. Und das ist dasselbe eben wie bei einer normalen I/O-Anfrage. Der Prozess muss dann erstmal blockiert werden. Dann wird eine ganze Zeit vergehen, weil das Betriebssystem jetzt versucht, die Seite von der Platte zu holen. Ja, es macht also als Speicherverwaltung selber, macht es dann eine I/O-Anfrage, um eben die Seite zu lesen. Ja, es muss vorher noch gucken, wo ist die Seite überhaupt. Das ist vielleicht irgendwo auch im Hauptspeicher abgelegt. Und wenn das Ganze jetzt geladen ist, dann muss natürlich die Seitentabelle aktualisiert werden, also die neue Zuordnung Seite zu Seitenrahmen, wo vorher drin stand, die Seite ist nicht da, muss jetzt diese richtige Seitennummer, Seitenrahmennummer eingetragen werden. Und wenn das alles passiert ist, wenn die Seite geladen wurde, kommt da erst ein I/O-Interrupt, der aber diesmal das Betriebssystem aktiviert. Und das kann dann, nachdem es die Seitentabelle aktualisiert hat, den Prozess wieder in Bereitschaft versetzen. Und dann kommt der Scheduler irgendwann und wird den Prozess wieder laufen lassen. Ja, aber vom Prinzip haben Sie, wenn Sie so einen Page-Fault verursachen, haben Sie eine genauso lange Wartezeit, als hätte Ihr Prozess selber gesagt, gib mir den Inhalt von irgendeinem Plattenblock. Ja, also es dauert genauso lange und deswegen wollen Sie natürlich möglichst wenige Page-Faults haben. Da werden wir später sehen, es gibt Strategien, wie man dafür sorgen kann, dass es möglichst wenige von diesen Page-Faults gibt. Jetzt gibt es ein Konzept, das nennt sich Thrashing. Thrashing bedeutet, dass Ihr Betriebssystem ständig damit beschäftigt ist, Daten aus dem Hauptspeicher zu entfernen, ja, um Platz zu schaffen, also auf Platte zu schreiben und dann wieder von der Platte zurückzuholen. Sie können sowas erzwingen, wenn Sie zum Beispiel einen Prozess erzeugen, der einen virtuellen Speicher hat, der 4-5-mal so groß wie der vorhandene Hauptspeicher ist. Und dann machen Sie zufällige Lesezugriffe auf diesen virtuellen Hauptspeicher. Na, also berechnen in der Schleife zufällige Adressen und versuchen daraus zu lesen. Das wird dazu führen, dass Sie in einer willkürlichen Reihenfolge eben auf die Seiten zugreifen. Da ja 3/4 oder mehr der Seiten nicht im Hauptspeicher sind, wird es also immer dazu führen, dass Sie die Seite nachladen müssen. Und weil dann der Hauptspeicher auch irgendwann komplett gefüllt ist, müssen Sie natürlich vorher immer Platz schaffen. Ja? Also wenn alle Seitenrahmen mit einer Seite belegt sind und Sie wollen noch eine zusätzliche Seite, die Sie von der Festplatte holen, irgendwo unterbringen, dann müssen Sie erst aus dem Hauptspeicher einen Seitenrahmen freimachen. Ja? Das nennt man Verdrängung. Also Sie verdrängen eine vorhandene Seite aus Ihrem Seitenrahmen und packen die auf Platte. Das heißt also, wenn Sie diese zufälligen, willkürlichen Zugriffe auf einen sehr großen virtuellen Speicher durchführen, dann sind Sie nur noch damit beschäftigt, hin und her zu pagen. Ja, und das nennt man Thrashing und das ist im Prinzip ein Problem der Anwendung. Also ein Programm oder ein Programmierer weiß ja, wie die Hardware-Voraussetzungen sind, also wie viel Speicher da ist. Und wenn er sein Programm so schreibt, dass es also ungünstig auf den Speicher zugreift, dann verursacht er damit Thrashing. In der Regel haben sie aber kein Thrashing und das liegt am Lokalitätsprinzip. Ja, und das ist jetzt wieder dasselbe wie bei Festplatten, hatte ich eben schon angekündigt. Sie haben eben häufig einfach lokale Zugriffe, mehrere nacheinander. Das Typischste ist irgendwie, dass sie in so einer Schleife sich durch ein längere Datenstruktur durcharbeiten und die ist ja dann im virtuellen Speicher, also direkt hintereinander sind die einzelnen Einträge. Ja. Und dann würden sie eben anfangen und beim ersten Zugriff auf so eine Struktur die Seite gegebenenfalls nachladen, ja, wenn sie noch nicht im Speicher ist. Aber die nächsten 100, 200 Zugriffe, die passieren alle in derselben Seite. Und die Seite ist dann ja schon da. Das heißt, dann können Sie schön sich durch die Seite durcharbeiten. Irgendwann kommen Sie an eine Seitengrenze und springen zur nächsten Seite rüber und dann müssen Sie vielleicht wieder die Seite nachladen. Aber das heißt, dass Sie nur ja, vielleicht jedes hundertste Mal mit jeder hundertsten Instruktion tatsächlich auf eine Seite kommen, die noch nicht im Speicher ist. Und das ist dann in Ordnung. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Sie jedes Mal in die Seitentabelle reingucken müssen, wenn Sie zu einer Speicheradresse wollen, ja, weil Sie diese Adressübersetzung machen. Also nicht Sie, nicht Ihr Prozess oder das Betriebssystem guckt rein, sondern die CPU guckt rein. Ja, die Memory Management Unit, die Teil der CPU ist. Und weil das teuer ist, führt man eben einen Cache ein und der nennt sich Translation Look-Aside Buffer. Wird also nicht einfach Cache genannt, weil es ein ganz besonderer Cache ist. Es ist nämlich ein sogenannter Assoziativspeicher. Und der hat ein ganz interessantes Feature. Sie können Dinge suchen in einem Assoziativspeicher, ohne sich in einer Art Schleife dadurch zu bewegen. Ja, wenn Sie hier im Bild das sehen, das ist der TLB. Der TLB besteht immer aus so Wertpaaren, Seite und Seitennummer. Im TLB können Sie nicht diese Konstruktion verwenden, dass Sie praktisch über einen Index da reinspringen, weil Sie nicht die ganze Seitentabelle im TLB haben. Dafür ist er zu klein. Ja, der hat vielleicht nur 20, 30 Einträge oder sowas. Deswegen haben Sie also von der Logik her immer so Paare, Seitennummer und Rahmennummer drin. Sie wollen ja zur Seitennummer die zugehörige Rahmennummer rausfinden. Und das Schöne ist jetzt, wenn Sie die Seitennummer anlegen, ja, als Signal an so einen Assoziativspeicher und die ist enthalten, dann kommt hinten sofort die Frame-Nummer raus. Ja, also da spielt es keine Rolle, ob die irgendwie vorne oder hinten oder in der Mitte im TLB gespeichert ist, sondern die Antwort ist immer sofort. Und dadurch gibt es kein Worst-Case- und Best-Case-Szenario, ja, sondern die Antwortzeit ist immer genau gleich. Und was jetzt eben mit Hilfe von diesem TLB passiert, angenommen, Sie haben schon mal irgendwann in der Seitentabelle was nachgeguckt, dann schreibt der Prozessor, der ja herausgefunden hat über einen Hauptspeicherzugriff, wie ist jetzt diese Zuordnung von Seitennummer zu Rahmennummer, der schreibt das, was er da herausgefunden hat, in diesen Cache, in den TLB rein. Und wenn er das nächste Mal auf dieselbe Seite zugreifen will, dann schiebt er praktisch zwei Dinge parallel an. Ja, das eine ist, dass er versucht, regulär praktisch aus der Seitentabelle das zu lesen, aber gleichzeitig geht er auch in den TLB rein. Und wenn da die Seitennummer drinsteht, weil wir die eben schon benutzt haben, dann weiß er sofort, was die zugehörige Frame-Nummer ist und braucht nicht weiter in der Seitentabelle suchen. Ja. Und die Zugriffszeit auf diesen Assoziativspeicher, die ist also wesentlich kürzer als ein Lesezugriff auf den Hauptspeicher. Weil dieser TLB auch im Prozessor lebt. Also die MMU ist ja, Memory Management Unit ist integriert in den Prozessor und der TLB ist in der MMU mit drin, also dass sie keine langen Signallaufzeiten haben, weil sie über irgendwelche Busse oder sowas laufen müssen, sondern sie kriegen praktisch diesen Wert sofort, im Prinzip ohne Zeitverlust. Ja, und wenn sie eben den Rahmen gefunden haben, dann wird wieder intern die physikalische Adresse zusammengesetzt und es ist gut. Ja, das heißt also, für Seiten, die im TLB drinstehen, bedeutet der Zugriff auf eine Speicherseite wirklich nur einen Speicherzugriff. Eine einzige Operation auf dem physikalischen Hauptspeicher. Wenn sie aber nicht im TLB drinstehen, dann muss zwingend das System zunächst in die Seitentabelle reingucken, so wie wir es vorher hatten über die über Verwendung der Seitennummer als Index, ja, und kriegt dann eben die Rahmennummer raus. Das Ergebnis ist natürlich dasselbe, Sie kriegen am Ende Ihre physikalische Adresse raus, aber Sie sparen eben, wenn es gut läuft, einen Speicherzugriff. Hier ist einfach nur nochmal die beiden Varianten im Vergleich. Oben war das klassische ohne Translation Lookaside Side Buffer und unten ist es mit. Von der Logik ändert sich da nichts. Sie haben eben nur diesen zusätzlichen sehr schnellen Cache, bei dem das Wichtige ist, dass es eben ein Assoziativspeicher ist. Ja. Wenn es ein normaler Speicherbaustein wäre, irgendwas, dann müssten Sie ja in der Schleife, also auch der Prozessor kann ja intern sowas wie Schleifen haben, müssten Sie in der Schleife praktisch da durchgehen und gucken, ist die Seitennummer drin, um dann eventuell ganz am Ende zu merken, nein, ist gar nicht drin oder ist auf der letzten Stelle zu finden. Aber durch den Aufbau haben Sie eben da die sofortige Antwort. Okay, das waren nochmal die wesentlichen Fakten dazu. Also wenn Sie einen Treffer im TLB haben, dann sparen Sie sich diesen extra Speicherzugriff. Wenn Sie keinen Treffer drin haben, dann läuft alles wie gehabt. Und Sie werden dann hingehen und im TLB irgendeinen alten Eintrag rauswerfen und den neu gefundenen reinschreiben. Das ist auch wieder diese Lokalitätsidee, die Hoffnung, dass Sie auch die TLB-Einträge immer wieder benutzen. Ja. Und die Trefferquote ist dabei natürlich wichtig, weil wenn Sie häufige TLB-Misses haben, nennt man das, also wenn im TLB etwas nicht gefunden wird, wenn das sehr häufig ist, dann haben Sie eben diese Verdopplung der Speicherzugriffe zu oft. Ja, aber das Lokalitätsprinzip sagt uns wieder, normale Programme, die irgendwelche Standardsachen machen, die werden immer wieder etwas finden im TLB, ja, und das heißt, Sie kriegen auch bei kleinen TLBs sehr hohe Trefferquoten. Zum Lokalitätsprinzip habe ich ein ganz altes Bild, das ist von 1972. Was Sie hier sehen, ist von links nach rechts praktisch die Organisation des Hauptspeichers. Ja, also hier sind Seitennummern 18, 20 irgendwas, das sind Seitennummern in so einem in Seiten aufgeteilten virtuellen Speichers. Und hier von oben nach unten sehen Sie die Ausführungszeit. Und jeder kleine Punkt in der Grafik ist praktisch ein Speicherzugriff. Also Sie können sehen, wie das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt auf eine bestimmte Adresse zugegriffen hat. Ja, also wenn hier so ein Punkt ist, dann heißt es eben, in der Seite 22 irgendeine Adresse, die da drin liegt, wurde zu diesem Zeitpunkt gelesen oder ist da hingesprungen oder sowas. Und was Sie sehen ist, Sie haben hier viele weiße Flächen und viele so Cluster oder sowas, ja. Also Anhäufungen einfach von Zugriffen. Und das entspricht eben genau so einer Struktur, wo Sie einfach in Schleifen sich durch hintereinander liegende Adressen durcharbeiten. Ja, hier kann man so ein paar Treppenstufen sehen. Das sind praktisch genau die Sachen, wo Sie über einen gewissen Zeitraum sich langsam durch die Seite durchgearbeitet haben. Ja, weil Sie da schrittweise entweder die Befehle ausführen, die da drin stehen, weil Sie ein sequenzielles Programm abarbeiten oder weil Sie die Daten entsprechend auslesen. Und dadurch, dass Sie eben diese Clusterung haben und viele Weißräume, wissen Sie halt, große Teile werden Sie gar nicht verwenden und das, was Sie verwenden, werden Sie in der Regel lokal zusammenhängend nutzen. Und weil das so ist, funktioniert eben auch diese TLB-Geschichte. Wenn Sie nicht dieses Lokalitätsprinzip hätten, also wenn Ihre Programme wahlfrei zugreifen, dann bringt Ihnen der TLB nicht viel, weil er so klein ist, dass er ständig alte, nicht mehr gebrauchte Einträge enthält. Aber das ist im Prinzip dasselbe wie bei jedem Caching-Mechanismus. Wenn Sie ihn cache nicht nutzen, Gott, weil Sie eben komische Zugriffsreihenfolgen haben, dann bringt er Ihnen nichts. Also man muss bei allem immer berücksichtigen, dass man seine Software so entwickelt, dass Hardware-Mechanismen, die einem helfen sollen, auch wirklich zum Einsatz kommen. Wir hatten ja gesehen, die Seitentabelle ist etwas, was für jeden Prozess spezifisch ist. Und für den TLB gilt es natürlich auch. Also wenn im TLB nur so eine Information Seitennummer zu Seitenrahmen drin steht, dann bezieht sich das auf einen bestimmten Prozess. Und wenn Sie jetzt einen Prozesswechsel, einen Kontext-Switch machen, dann werden die Einträge im TLB natürlich ungültig. Ja. Eine Alternative dazu ist, dass Sie hingehen und zusätzlich in den TLB Prozessinformationen mit reinschreiben. Ja, dass Sie also nicht eine Zuordnung Seitennummer zu Seitenrahmen machen, sondern Seitennummer plus Prozess-ID zu Seitenrahmen. Dann bräuchten Sie einen etwas größeren TLB, weil Sie ja häufige Context-Switches machen. Und könnten das in der Form dann tun. Man macht es aber eigentlich nicht. Also das Übliche ist, dass Sie einfach in dem Moment, wo Sie einen Kontext-Switch machen, den TLB komplett auf ungültig setzen. Also letzten Endes alle Inhalte in der Tabelle rausstreichen. Ja. Das können Sie machen, indem Sie so ein Bit einfach setzen, was sagt, dieser Eintrag im TLB ist ungültig. Und das ist auch ein weiterer Grund, dafür, dass Sie nicht zu häufige Kontext-Switches machen. Wir haben da ja schon im anderen Zusammenhang mal drüber gesprochen, dass man gucken soll, wie häufig soll ein Prozesswechsel stattfinden, ja, über den Scheduler. Sie haben ja praktisch in allen vernünftigen Systemen haben Sie ja unterbrechende Scheduler, die also nach einer gewissen Laufzeit immer einen Prozess abbrechen oder unterbrechen und einen anderen auswählen. Und da hatten wir auch schon andere Gründe gesehen, warum das nicht so oft passieren sollte. Aber diese TLB-Invalidierung ist ein weiterer Grund dafür. Ja, wenn Sie zu häufig einen Context-Switch machen, dann haben Sie ständig die Situation, dass Sie mit einem frischen, leeren TLB starten, ja, und dann die ersten Zugriffe auf Speicherseiten jedes Mal dazu führen, dass Sie halt zwei Zugriffe haben. Gut, und um zu sehen, wie klein solche TLBs tatsächlich sind, einfach Beispiele von ein paar CPUs, also schon historisch 486er Prozessor, der hat gerade mal 32 Einträge, also 32 Zuordnungen Seite zu Seitenrahmen, aber das hilft schon. Okay, generell bei dieser Geschichte, was für Aufgaben hat das Betriebssystem dabei eigentlich? Besonders viel ist es nicht. Also mit dem TLB hat das Betriebssystem eigentlich gar nichts zu tun. Generell beim ganzen Paging-Verfahren muss es nur jedes Mal, wenn also ein Prozess gewechselt wird, dafür sorgen, dass die CPU die richtige Seitentabelle sieht. Ja, das heißt also, als Teil dieser Kontext-Switcherei muss das Betriebssystem wissen, wo ist die Seitentabelle, und dann schreibt es ins Register rein, und dann ist eigentlich gut. Solange kein Page-Fault auftritt, hat das Betriebssystem dann gar nichts mit der Speicherverwaltung mehr zu tun. Es hat einmal für die richtigen Strukturen gesorgt und den Rest macht die Hardware alleine. Und wenn es jetzt zu einem Page-Fault kommt, das ist natürlich ein Punkt, wo die MMU nicht weiter weiß, ja, weil sie ja nur den Hauptspeicher ansprechen kann. Mit der Platte hat sie nichts zu tun. Das würden sie auch nicht wollen, dass die Speicherbausteine irgendwie direkt mit den Platten rumhantieren. Deswegen muss es eben so etwas Ähnliches wie einen Interrupt-Händler geben, für den Fall, dass ein Page-Fault auftritt. Und dann wird das Betriebssystem eben aktiv und muss die Seite holen aus dem Speicher. Ja, und wenn kein Platz frei ist, muss es diese Seitenverdrängung noch machen, was auch noch mal ein bisschen mehr Aufwand bedeutet und auch wieder eine echte Betriebssystemaufgabe ist, weil da nämlich verschiedene Strategien umgesetzt werden können. Aber das ist es. Ja. Alle anderen Dinge, diese ganze Umrechnerei, Verwaltung des TLBs und so weiter, das macht alles die Hardware, ja, die CPU mit den Teilkomponenten da drin. Also auch die ganzen Umrechnungen und so weiter, da hat das Betriebssystem nichts mit zu tun. Okay, nächster Punkt ist, wenn Sie einen sehr großen virtuellen Speicher haben, ja, haben Sie also sehr viele Speicherseiten. Das können deutlich mehr Seiten sein, als Sie überhaupt Rahmen haben. Und das heißt, dass die meisten Seiten gar nicht vorhanden sein werden. Aber trotzdem haben Sie diese Verwaltungsinformationen für die Seiten. Ja, und die normale Seitentabelle sieht ja so aus, dass es für jede Seite auch einen Eintrag geben muss. Entweder die Rahmennummer oder habe ich nicht. Ja, irgendwas in der Form muss da stehen. Und wenn Sie zum Beispiel annehmen, dass Sie einen 32-bittigen Adressraum haben und eine Seite 4 Kilobyte groß ist, ja, dann kriegen Sie über 1 Million Seiten. Und die Seitentabelle enthält jetzt für jede dieser über 1 Million, also einen M, Seiten, enthält sie eben einen Adresseeintrag. Und wenn der 4 Byte wenn der 4 Byte groß ist, dann haben Sie praktisch eine Seitentabelle von 4 Megabyte. Nur für einen Prozess. Und die meisten dieser Einträge werden dieses habe ich nicht Byte enthalten, ja, oder diesen nicht vorhanden Wert. Und das belegt natürlich sehr viel Platz. Und deswegen hat man die Idee, dass man vielleicht mit invertierten Seitentabellen arbeiten könnte. Also nicht hingeht und zu jeder Seite die Seitenrahmennummer sich merkt, sondern nur die tatsächlich belegten Rahmen wieder den Seiten zuordnet. Von der Logik ist das zunächst mal das Gleiche. Ich gehe vielleicht mal direkt zur Grafik. Also wenn Sie hier eine klassische Seitentabelle haben und es sind nur hier 1, 2, 3, 4, 5 Seiten auch tatsächlich im Hauptspeicher enthalten, dann steht in allen anderen Seiten drin, das ist auf der Festplatte. Und Sie sehen also, dass das nicht besonders effizient ist, Speicherung her. Und die invertierte Seitentabelle würde jetzt hingehen und sagen, was steckt denn tatsächlich in meinem Hauptspeicher drin? Und dann tragen Sie zu den Rahmennummern die jeweiligen Seiten ein. Aber das macht natürlich das Herausfinden, welche Seite wo im Seitenrahmen steckt, macht das natürlich viel aufwendiger, weil Sie hier jetzt einmal komplett durchgehen müssen, um Seitennummer zu finden. Ja, wenn Sie also Seite 8 haben wollen, Sie sehen natürlich dann direkt hier, die steckt in diesem Rahmen drin, aber Sie müssten trotzdem durch diese Tabelle einmal komplett durchgehen. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, viel Speicher zu sparen in der Seitentabelle. Aber es würde diesen Lookup-Mechanismus deutlich komplizierter machen. Ja. Also nochmal die Idee, wir speichern das einfach umgekehrt in anderer Reihenfolge und haben dann eben die Aufgabe, zu einem Prozess und seiner Seite diesen Eintrag zu finden, was aufwendig ist. Wenn Sie das machen, würden Sie trotzdem immer noch einen TLB haben, der Ihnen also in hoffentlich den meisten Fällen die Information direkt geben würde. Das ist unabhängig davon, wie Ihre Seitentabelle tatsächlich funktioniert. Aber wenn eben im TLB die Zuordnung nicht drinsteht, dann müssten Sie sich wirklich durch die komplette Seitentabelle einmal durcharbeiten, weil Sie jetzt nicht mehr über einen Index in die Tabelle direkt reingucken können. Und deswegen macht man das eigentlich nicht. Also invertierte Seitentabellen sind ein schönes theoretisches Konzept, werden aber nicht verwendet, weil sie einfach die Speicherzugriffe zu langsam machen. Es gibt eine bessere Lösung, um diese riesigen Seitentabellen kleiner zu machen. Und das ist, was ich am Anfang heute schon mal kurz angedeutet hatte, mehrstufiges Paging. Das ist dann das nächste Thema. Interessant ist vielleicht noch, es ist auch wichtig, wie groß Sie Ihre Seiten wählen. Ja, das ist wieder so eine ähnliche Geschichte wie Blockgröße bei Festplatten. Ja, wenn Sie sehr kleine Seiten erzeugen, dann haben Sie natürlich auch wenig interne Fragmentierung. Also das bedeutet interne Fragmentierung, Ihr Prozess braucht eine Speichermenge, die nicht das Vielfache einer Seitengröße, der Seitengröße ist. Ja, wenn die Seite 1 Kilobyte groß ist und der Prozess braucht 2,5 Kilobyte, dann wird er 3 und nicht 2,5 Seiten belegen, weil die Seiten immer nur ganz vergeben werden können. Wenn Sie also riesige Seiten haben, dann verschwenden Sie viel Speicherplatz. Haben Sie aber kleine Seiten, wachsen Ihre Tabellen in die Größe, ja, weil Sie ja dann bei gleicher Prozessgröße mehr Seiten zu verwalten haben, also wird die Seitentabelle größer und Sie kriegen häufiger Page-Faults. Ja, das ist wieder so ein Optimierungsproblem, wo man durch Experimentieren einfach den optimalen Wert rausfinden muss. Zu klein ist nicht gut, zu groß ist nicht gut, irgendwo in der Mitte wird die Lösung liegen. Das Lokalitätsprinzip sagt uns dann auch wieder, bei kleinen Seiten könnte es klappen, also wenn viele lokale Zugriffe stattfinden, dass es dann zu wenig Page Faults kommt. Wenn Sie sehr große Seiten haben, dann funktioniert es so nicht mehr. Wenn Sie sich die Grafik hier angucken, ja, dann sehen Sie hier in Abhängigkeit der Seitengröße, wie sich die Page-Fold-Rate verändert. Und das Extrem ist natürlich hier hinten, wo es genau eine Seite gibt, die den gesamten Speicher belegt. Ja, dann haben Sie kein Paging mehr, weil Sie nichts mehr haben, was Sie irgendwie rein und raus stecken können. Dann haben Sie natürlich in dem Sinne keine Page-Faults mehr, weil ja diese eine Seite halt im Speicher steht und ansonsten geht auch nichts. Ja, und irgendwo in der Mitte gibt es dann besonders viele Page-Faults. Gut, wie gesagt, wir sind auf der Suche nach einer Lösung für das Problem, dass wir sehr große Seitentabellen haben. Ja, hier ist nochmal dieses Rechenbeispiel, dass also eine Seitentabelle für einen einzigen Prozess schon 4 Megabyte Größe füllt. Ja, und wenn Sie jetzt 100 Prozesse haben, dann haben Sie schon ein halbes Gigabyte praktisch nur mit Seitentabellen vollgeschrieben. Und das wollen wir also nicht. Und deswegen geht man hin und macht das Paging mehrstufig. Ja, wo wir bisher nur diese Unterteilung hatten, eine Adresse wird in ein Offset und eine Seitennummer eingeteilt, untergliedern wir jetzt die Seitennummer nochmal. Und nach einem ähnlichen Prinzip wie bei der Indirektion, ja, beim Zugriff, gehen wir jetzt praktisch so hin und fangen mit diesem Teil der Seitennummer an. Ja, das ist ein Index in die sogenannte äußere Seitentabelle, das ist das erste, was Sie ansprechen. Und diese Seitentabelle ist jetzt viel kleiner, weil jetzt dieser erste Teil der Seitennummer, ja, die oberen Bits, die sind zum Beispiel halbiert, ja, und dadurch schrumpft natürlich ganz erheblich diese Seitentabelle. Wenn das hier, das sind glaube ich insgesamt 20 Bit für die ganze Seitennummer, also haben Sie 2 hoch 20 Einträge in der Standardseitentabelle, aber in dieser verkleinerten haben Sie ja nur 10 Bit, ja, also ist auch Ihre Seitentabelle nur noch 2 hoch 10 Einträge groß. Und das ist eine ganz andere Größenordnung, ob Sie 2 hoch 20 Adressen oder 2 hoch 10 Adressen irgendwo reinschreiben. Das heißt also, das wäre deutlich kleiner. Sie kommen allerdings damit nicht direkt zu einer physikalischen Adresse, sondern Sie kommen damit nur zu einer inneren Seitentabelle. Und in der inneren Seitentabelle müssen Sie dann hier diesen zweiten Teil der Seitennummer praktisch nachgucken und finden dann erst die Rahmennummer. Ja, also der Prozess wird zweistufig, zunächst von der über die äußere Seitentabelle die richtige innere Seitentabelle finden, darin dann nachgucken. Es gibt nämlich mehrere von diesen inneren Seitentabellen. Ja, potenziell hier gibt es 2 hoch 10 verschiedene innere Seitentabellen. Und in jeder inneren finden Sie dann eben die Rahmennummern. Und das können Sie theoretisch auch weitertreiben, dreistufiges, vierstufiges Paging und so weiter könnten Sie dann machen. Aber Sie erhöhen damit natürlich die Zahl der Speicherzugriffe. Das Ganze nochmal im Bild. Ja, die Adresse, die jetzt so aufgebaut ist, eben zunächst Zeiger in die äußere Seitentabelle. Von dort kriegen Sie praktisch die Adresse der inneren Seitentabelle, dann springen Sie da rein, lösen darin den hinteren Teil auf und finden darüber dann eben die gesuchte Seite im Hauptspeicher. Und dann müssen Sie noch den Offset wieder dazu addieren, wie im normalen Fall. Haben dann praktisch sehr kleine Tabellen. Und wenn Sie alle Seiten zuordnen würden, würden Sie natürlich letzten Endes genauso viele Einträge in die verschiedenen Seitentabellen haben. Na, wenn alle Seiten in Benutzung sind, weil Sie diesen Maximalspeicher auch nutzen, dann haben Sie nichts gewonnen. Aber für kleine Prozesse, die gar nicht so viel Speicher nutzen, gewinnen Sie viel. Wenn wir hier in dem Beispiel mit jeweils 10 Bit pro Teil der Seitennummer arbeiten, ja, dann haben Sie in der äußeren Seitentabelle 1024 Einträge und es gibt potenziell bis zu 1024 innere Seitentabellen. Aber die meisten werden gar nicht vorhanden sein. Weil wenn Ihr Prozess nur ein paar Kilobyte Speicher hat, dann gibt es vielleicht die erste innere und vielleicht noch die zweite innere Seitentabelle und der Rest ist gar nicht da. Sie haben dann also eine äußere plus zwei innere. Das sind drei von diesen Mini-Seitentabellen. Im Vergleich zu 1024 solchen Seitentabellen ist das also eine enorme Ersparnis. Und wenn Sie das nicht so unterteilen, dann müssen Sie praktisch immer die gesamte Seitentabelle haben, wenn es nicht mehrstufig ist. Ja, also da kann man viel mit sparen. Nachteil ist halt, dass Sie jetzt nochmal einen Speicherzugriff mehr haben, weil Sie nicht nur Seitentabelle plus echte Speicheradresse nachgucken müssen, sondern äußere Seitentabelle, innere Seitentabelle und dann die richtige Speicheradresse. Also wo wir vorher zwei Zugriffe hatten, haben wir jetzt drei. Hier hilft aber auch der TLB wieder weiter, der jetzt nicht nochmal getrennt nach inneren und äußeren irgendwie vorgeht, sondern der die regulären Seitennummern wie im normalen Modell drin hat. Gut, haben Sie dazu Fragen? Keine Fragen. Dann sind wir durch für heute.